Anbetung und die vergessene Hälfte des Evangeliums. Der eine oder andere wird schon auf den Flyer geguckt haben, hey, was ist denn da los? Eine halbe Pizza? Was ist denn da passiert? Die vergessene Hälfte eben. Ich möchte deutlich machen, dass Anbetung ganz stark mit dem Evangelium zusammenhängt. Aber mit dem ganzen Evangelium. Ich habe den Eindruck, dass wenn wir das Evangelium beschränken, und ich werde gleich diesen Gedanken noch näher ausführen, wenn wir das Evangelium auf eine bestimmte Sache beschränken, dann werden wir große Mühe haben, überhaupt anzubeten. Beides ist wichtig. Wahre Anbetung geht nur, wenn man das Evangelium breiter versteht. Ich werde gleich noch einmal darauf zurückkommen. Wie bereits letzte Woche erwähnt, schließt diese Predigt und auch die von nächster Woche an zwei Predigten aus vom Januar an. Am 10. Januar, da hat der Matthias bereits über Anbetung durch Musik gesprochen. Und es ist noch erstaunlich, man hat ja so die Möglichkeit, Statistiken aufzurufen, welche Predigt wie oft aufgerufen worden ist. Und die Predigt über Musik ist ungeheuer oft aufgerufen worden. Also das ist ein gutes Zeichen, denke ich. Dann am 3. Januar, da haben wir uns den Gedanken angeschaut, Anbetung, die Gott gefällt. Und wir sind zu sprechen gekommen auf 1. Mose 22. Auf 1. Mose 22, die erste Erwähnung von Anbetung, wo Mose mit zwei seiner Diener und seinem Sohn einen Esel beluden und unterwegs sind zu einem Berg. Und sie gehen zu diesem Berg, und als sie unten am Fuß des Berges angekommen sind, sagt Abraham zu seinen Dienern, bleibt ihr zwei hier, mein Sohn und ich, wir gehen nach oben, um anzubeten. Um anzubeten. Und sie haben die Sachen, die auf dem Esel waren, so auf beide eben verteilt und sind hochgegangen. Und was haben sie oben gemacht? Sie haben nicht die Gitarren ausgepackt und haben eine Worship-Session gestartet. Oben auf dem Berg? Nein. Abraham war bereit, seinen Sohn Isaak, den Gott verheißen hat, wo Gott auch gesagt hat, aus Isaak, also nicht irgendein anderes Kind, sondern aus Isaak, werde ich Nationen aufkommen lassen. Und er war bereit, diesen Isaak zu opfern. Und im letzten Moment griff Gott ein, und viele kennen diese Erzählung, aus dem Alten Testament, und schenkt ein anderes Opfer. Und da haben wir Anbetung gesehen, was Anbetung im Kern eigentlich bedeutet. Da gibt es nichts Begehrenswerteres. Für Abraham gibt es nichts Schöneres, nichts Faszinierenderes, nichts Besseres als Gott selbst, nicht einmal sein eigenes Kind. Nichts kann mit Gott konkurrieren. Anbetung als dieses tiefe Verehren und die Bereitschaft zum Gehorsam. Immer dann, wenn wir über Anbetung nachdenken, dann kommt ganz schnell ein Satz hoch, der klingt dann ungefähr so. Also Anbetung, ja, was ist Anbetung, das oder das? Und irgendjemand sagt dann ganz schnell, also eigentlich ist Anbetung ja ein Lebensstil. Anbetung ist ja ein Lebensstil. Und dahinter verbirgt sich ein absolut richtiger Gedanke, aber ich befürchte, dass man manchmal die Bedeutung von dieser Aussage nicht wahrnimmt oder zumindest in der Tiefe nicht wahrnimmt. Anbetung ist ein Lebensstil. Einfach begeistert von Gott zu sein und besondere Gefühle und Emotionen für Gott zu haben, ist noch nicht Anbetung. Einfach nur ein Fan zu sein, ist eben noch lange nicht Anbetung. Der Begriff in der Bibel, mit dem ein Lebensstil der Anbetung am besten beschrieben werden kann, ist ein Leben in der Heiligung. Ein Leben in der Heiligung. Und Paulus erklärt uns das im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 genauer. Römerbrief Kapitel 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Anbetung als Lebensstil ist ein Lebensstil der Hingabe und der Heiligung. Das ist das, was Paulus hier ausdrückt. Und aus diesem Vers heraus erkennen wir, was Heiligung eigentlich bedeutet. Was bedeutet Heiligung? In der Heiligung zu leben, in der Heiligung zu reifen und vorwärts zu kommen. Es bedeutet, so wie es hier in diesem Text steht, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. In der Heiligung zu wachsen, in der Heiligung zu reifen, bedeutet, sich immer mehr Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wir kennen aus dem Alten Testament immer wieder so, dass irgendetwas geheiligt wird. Und da, wenn man mal in ein Suchprogramm eingibt, das Wort heilig oder heiligt oder Heiligung oder der Heilige und so weiter, dann werden uns eine Vielzahl von Stellen gezeigt, wo es darum geht, dass irgendetwas oder irgendjemand oder eine bestimmte Handlung geheiligt wird. Man konnte zum Beispiel Schüsseln und Becher heiligen. Wie passierte das? Schüsseln und Becher wurden geheiligt, indem man sie erstmal ganz normal herstellte und dann wurden sie aus dem ganz normalen Gebrauch ausgesondert, herausgenommen. Das heißt also getrennt von dem Normalen. Heiligen bedeutet also absondern. Wenn Gott zu seinem Volk, also Israel, dann in der Wüste sagt, heiligt euch, dann meint er, trennt euch ganz bewusst von allen Göttern und Gottheiten, die unter euch noch vorhanden sind. Sondert euch ab, stellt euch mir zur Verfügung. Es gab sogar, das fand ich beim Lesen hochinteressant, es gab sogar ein bestimmtes Rezept, das geheiligt wurde. Ein bestimmtes Rezept, nicht für Nahrungsmittel, sondern für die Mischung von einem bestimmten Öl, das in dem Leuchter im Tempel bestimmt war. Diese Mischung des Öls, das durfte niemand einfach so nachmachen. Es war nämlich geheiligt, also abgesondert, zur Verfügung gestellt, von dem ganz Normalen auf Seite gestellt. Das Wort heilig hat seinen Wortstamm in dem Gedanken von abschneiden. Also man kennt das vielleicht aus der Küche, oder? Vielleicht hat der eine oder andere ja heute Morgen noch irgendwelche Sachen geschnibbelt fürs Mittagessen. Man schneidet und schiebt es zur Seite. Man schneidet und schiebt es zur Seite. Und das ist so der Wortstamm von diesem Begriff heilig. Es ist abgeschnitten, es ist etwas ganz Besonderes, es ist bereitgestellt, zur Verfügung gestellt für Gott. Das bedeutet heilig, Heiligung. Und in der Heiligung zu leben, bedeutet immer mehr in Gottes Verfügungsgewalt hineinzukommen. Jetzt spricht die Bibel über Heiligkeit in zwei verschiedenen Arten, will ich es mal ausdrücken. Und im Predigtflyer findet man dazu auch noch einige Bibelstellen. Die erste Art, und was für unser Thema enorm wichtig ist, ist 1. Korinther 6, Vers 11. 1. Korinther 6, Vers 11. Dort schreibt Paulus an die Korinther, auch ihr gehörtet zu denen, die so lebten und sich so verhalten. Zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. In diesem Vers macht Paulus deutlich und sagt, liebe Leute, liebe Korinther, und wir haben ja letzte Woche uns mit den Korinthern auseinandergesetzt und wir haben gemerkt, da ging es drunter und drüber, da waren teilweise Dinge vorgefallen, wo Paulus sagt, also sowas gibt es ja noch nicht einmal bei Leuten, die Gott überhaupt nicht kennen. Und das ist bei euch vorhanden. Und ihnen schreibt er, ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Er spricht also von Heiligkeit als von einem Ist-Zustand, einem Status, den Gott gibt. Und genau das betrifft jeden, der das Erlösungswerk am Kreuz durch Tod und Auferstehung Jesu angenommen hat. Das spricht ihm die Bibel zu, das spricht Gott ihm zu und er sagt, du bist geheiligt, du bist für mich ausgesondert, du gehörst nicht mehr einfach so zu allen Menschen, du bist etwas Besonderes, du gehörst zum heiligen Volk Gottes. Also ein Status. Aber, nee, nicht aber, und als Erweiterung, müssen wir Römer 6, Vers 19 bei diesem Thema mit hinzunehmen. Römer 6, Vers 19. Seite 844, wer es mit aufschlagen möchte. Römer 6, Vers 19. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Und hier sehen wir das, die andere Seite der Medaille, oder? Also die Bibel spricht eben auf zwei Arten, einmal als Status und hier an dieser Stelle als Auftrag, als Aufgabe. Heiligkeit und Heiligung einmal als Gabe und einmal als Aufgabe. Beides gilt. Und man kann das eigentlich in diesem Satz zusammenfassen, so ein griechisches Sprichwort aus der Antike, werde, was du bist. Werde, was du bist. Ein Lebensstil der Anbetung ist ein Lebensstil in der Heiligung. Das heißt aber nur, dass ich diesen Lebensstil wirklich verwirklichen kann, wenn ich bereits heilig gesprochen bin, wenn meine Identität fest ist in Jesus Christus. Dann bin ich, dann gehöre ich zum heiligen Volk und ich bin und stehe dann in diesem Auftrag, den Paulus hier in Römer 6 formuliert und sagt, und jetzt werde, was du bist. Genauso wie du damals deine Glieder, also er meint damit den Verstand, die Gefühle, das Wesen, auch den ganzen Körper der Sünde zur Verfügung gestellt hast, zur Verfügung stehen, genauso mach das jetzt mit Gott. Stell ihm die Dinge zur Verfügung. Das ist der Auftrag. Immer wenn wir in dieser Thematik uns bewegen, der persönlichen Heiligung, dann kommt auch ein Bild hervor, das wir in Römer 8, Vers 29 finden. Römer 8, Vers 29. Ich glaube, ihr könnt, oder ich hoffe, ihr könnt mir folgen, oder? Dass wir so durch die Textstellen gleiten. Römer 8, Vers 29. Dort heißt es, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Jesus ist das Bild, dem wir ähnlich werden sollen. Und genau das hört man immer wieder, wenn man mit Leuten spricht und es geht um Heiligung, es geht um geistliches Wachsen, es geht um einen Lebensstil in der Anbetung, nämlich sich Gott zur Verfügung zu stellen, dass man sagt, ja, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Was heißt das? Jetzt haben wir uns angeschaut, dass Anbetung ein Lebensstil sein soll. Wie soll dieser Lebensstil sein? Ein Lebensstil in der Heiligung. Und diese Heiligung darf ich nachjagen, sagt das Neue Testament. In dieser Heiligung darf ich leben, weil ich bereits heilig gesprochen bin von Gott. Und ich darf jetzt werden, was ich bin. Und jetzt sagt er hier, wir sollen dem Bild Jesu, also ähnlich werden, ihm gleichgestaltet sein. Was bedeutet das? Ich kann mich erinnern, dass vor einigen Jahren, da waren Jugendliche in der alten Gemeinde in der EG, die kamen so zu Besuch und sie fragten dann, ja, können wir noch mit dir sprechen, Boris? Und dann habe ich gesagt, ja klar, können wir. Und da haben wir uns dann hingesetzt und miteinander diskutiert. Und die hatten ganz erstaunliche Ansichten. Und zwar sagten sie, also weißt du, Boris, haltet ihr den Sabbat? Nein, nicht direkt. Also es gibt einen Ruhetag, aber wir halten nicht einen Sabbat. Ja, aber warum denn nicht? Ja, also macht ihr das denn schon? Ja, ja, machen wir. Und warum macht ihr das? Ja, in der Bibel heißt es doch, ich soll Jesus ähnlich sein. Und er hat auch den Sabbat gehalten. Ja, aha, okay. Das heißt also, sie haben einfach das Leben Jesu nachgeahmt. Bedeutet, dem Bild Jesu ähnlich zu sein, in Sandalen durch Israel zu pilgern. Bedeutet es, an den See Genezareth zu ziehen und den ganzen Tag Petrusfische zu essen. Dem Bild von Jesus ähnlicher zu werden. Also wir spüren schon, damit ist was anderes gemeint, oder? Also als Jesus seinen Jüngern zum Beispiel gesagt hat, sie ausgesandt hat und gesagt hat, ihr sollt nichts mitnehmen, außer das, was ihr am Körper tragt, keinen zweiten Mantel und nichts. Spätestens in Grönland würde das schwierig sein, so zu leben wie Jesus, wenn man nur einen Mantel hat. Da würden viele erfrieren, die Christen werden. Was bedeutet es, dass Paulus hier sagt, wir sollen dem Bild von Jesus ähnlich sein? Wisst ihr, an dieser Stelle muss ich kurz einhaken. Ich glaube, an dieser Stelle baut sich in dem einen oder anderen, oder vielleicht ging es auch nur mir so, viele Jahre meines Lebens, bei dem einen oder anderen ein Widerstand auf. Immer wenn es um Heiligung ging, darum im Bild Jesu zu leben, dann war das für mich ein enormer Kampf. Ein enormer Kampf. Was ist denn das für ein Kampf? Okay, ich bin heilig gesprochen von Gott, okay, Erlösungswerk und so habe ich verstanden. Aber jetzt soll ich werden, was ich bin. Das heißt, ich muss perfekt sein. Ich muss irgendwie eine Perfektion erzeugen. Und das war ein enormer Druck und ein enormer Kampf. Ein Krampf. Vielleicht geht es dir ja jetzt genauso. Vielleicht, wenn du das hörst und du willst das ernst nehmen, was Jesus sagt, und du willst Gottes Wort ernst nehmen, dann sagst du, hey, aber wie? Wie? Okay, Erlösung und so habe ich verstanden, aber wie? Jetzt ist der Auftrag zu einem heiligen Leben, ein Leben in der Heiligung, aber wie? Wie soll ich das machen? Anbetung als Lebensstil in der Heiligung. Aber wie? Es ist ein echt trauriges Phänomen, finde ich. Es ist ein trauriges Phänomen, dass Menschen über Jahre und Jahrzehnte Christen sein können, aber Gottes lebensverändernde Kraft niemals erlebt haben. Es ist ein trauriges Phänomen, dass Menschen über Jahre und Jahrzehnte zum Gottesdienst gehen, über Jahre und Jahrzehnte mit Gebundenheit in Sünde leben müssen, ohne Gottes verändernde Lebenskraft wirklich zu erleben. Und das ist so. Das gibt es. Das gibt es. Und vielleicht fühlst du dich jetzt gerade angesprochen. Da hat jemand erlebt, dass Gott vergibt. Und das ist großartig. Vielleicht erlebst du auch regelmäßig besondere Worship-Zeiten, Anbetungszeiten. Du bist völlig begeistert von der Musik und wirst richtig mitgerissen. Wir erleben, dass auch ein tiefes Empfinden der Liebe Gottes und manchmal auch die Gemeinschaft unter Christen nicht zu einer wirklichen Lebensveränderung führt. Und ich sitze manchmal im Büro am Schreibtisch und ich stelle mir die Frage, warum? Warum geschieht das nicht? Was muss passieren, dass jemand durchdringt zu dieser Lebendigkeit? Was muss passieren? Wie kann ich Anschluss finden an dieser lebensverändernden, erneuernden Kraft Gottes in meinem Leben? Wie? Und das Geheimnis liegt in der vergessenen Hälfte des Evangeliums. Römerbrief, Kapitel 5. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 10. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. In diesem Vers werden zwei Hälften des Evangeliums beschrieben. Noch einmal, darf ich mal bitten, dass jemand aus der Elberfelder Bibel diesen Vers vorliest? Gibt es jemanden, der eine Elberfelder Bibel oder eine Lutherbibel vielleicht gerade zur Hand hat? Jawohl, Hanna, darf ich dich bitten? Vielen Dank. Die vergessene Hälfte des Evangeliums ist die Auferstehung Jesu. Das Evangelium besteht eben nicht nur aus dem Kreuz. Das Evangelium besteht nicht nur aus dem Kreuz. In der Kirchengeschichte ist es sehr interessant, dass das Kreuz, das wir ja mittlerweile total als Symbol für das Christentum eigentlich ansehen, oder? Erst 430 Jahre nach Christus aufgetaucht ist, als Symbol für den christlichen Glauben. In einer Kirche in Rom, die eben 430 nach Christus erbaut worden ist, in einer kleinen Nische, in einem ziemlich unbedeutender Platz, dort findet sich der erste Nachweis, dass das Kreuz als Symbol für die Christenheit, für die Christen angesehen worden ist. Warum? Ich bin davon überzeugt, dass sie verstanden haben, dass die Auferstehung Jesu für das Leben in Gott, für das Leben als Christ, die ausschlaggebende Bedeutung ist. Tod und Auferstehung. Und wenn wir die Auferstehung weglassen, ich erkläre gleich warum, dann werden wir genau da stehen bleiben. Dann werden wir das erleben, dass die verändernde Lebenskraft Gottes, das Leben in seinem Reich, unser Leben nicht verändern wird. Ich möchte zeigen, warum. Was bedeutet also jetzt dieser Vers? Römer 5, Vers 10. Als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Es bedeutet nichts anderes, dass die Auferstehung Jesu, das, was er gelehrt hat und wie er gelebt hat, bestätigt. Die Auferstehung Jesu beweist, dass so wie er gelebt hat mit dem Vater, dass die Prinzipien, die für sein Leben in Gott, in der Verbundenheit, in der Verbindung mit Gott funktioniert haben, auch genauso bei uns funktionieren. Die Auferstehung bestätigt das Leben Jesu. Dallas Willard beschreibt es folgendermaßen in seinem Buch Das Geheimnis geistlichen Wachstums. Können Sie glauben, dass so etwas möglich ist? Ich behaupte, dass wir Jesus tatsächlich ähnlich werden können, wenn wir eines tun. Wir müssen anfangen, ihm wirklich nachzufolgen und seinen Lebensstil ganz praktisch nachzuahmen. Wenn wir an Christus glauben, dann müssen wir wohl annehmen, dass er wusste, wie man richtig lebt. Er wusste, wie er in enger Gemeinschaft mit dem Vater leben konnte. Und wenn wir seinem Beispiel folgen, können wir dies auch. Jesus folgen, ihm nachfolgen, in sein Bild umgestaltet werden, bedeutet, die gleichen Lebensprinzipien, die für Jesus galten, auch in unserem Leben anzuwenden. Anders wird diese göttliche Kraft, diese Lebensveränderung, Lebenserneuerung nicht in unserem Leben Raum finden. Es wird sich nichts tun und nichts verändern. Nochmal einen Schritt weiter. Und wie geht das jetzt? Und wie mache ich das jetzt? Indem ich Jesus nachahme, indem ich mir anschaue, was für ihn wichtig war, um mit Gott in engen Kontakt und Verbindung zu bleiben, sodass sein Leben, das göttliche Leben in Jesus zum Tragen gekommen ist, indem ich mir das abschaue und nachmache. Jesus lebte einen Lebensstil, der ihn hundertprozentig abhängig machte von Gott. Und genau diesem Lebensstil darf ich nachfolgen. Wie hat Jesus das gemacht? Ganz konkret. Und jetzt möchte ich uns einladen, dass du praktisch wirst. Ich möchte dich einladen, dass du praktisch wirst. Und zwar mit dem Predigtflyer. Ich hoffe, du hast einen Stift dabei. Und wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo du auf der zweiten Seite unter Punkt 3 zur Tat schreiten wirklich praktisch werden kannst. Ich möchte in wenigen Sätzen die Übungen, so habe ich es mal genannt, Übungen, die Jesus selbst getan hat, um an Gott angeschlossen zu bleiben, erklären. Nur in wenigen Sätzen. Und dann möchte ich dich bitten, wenn du das möchtest, du darfst praktisch werden. Unter Punkt 1 habe ich Selbstanalyse geschrieben. Du kannst dir selber Gedanken über die Predigt machen, darüber Gedanken machen, wie Gottes lebensverändernde Kraft in dein Leben hineinkommt. Unter Punkt 2 habe ich einige Übungen aufgeschrieben. Zuerst Übungen der Enthaltsamkeit. Einsamkeit und Stille gehen häufig zusammen. Wir sehen im Leben Jesu, dass er immer wieder die Einsamkeit suchte. Menschen wollten ihn krönen, weil sie total begeistert waren. Anbeten, oder? Er hat gesagt, nein. Er ging weg, er zog sich zurück, ging in die Einsamkeit und in die Stille. Dort klären sich unsere Gedanken und wir können uns wieder ausrichten auf Gott. Jesus fastete. Für ihn war Fasten eine Kraftquelle. Fasten als eine Übung, an Gott zu denken. Jedes Mal, wenn dein Magen knurrt, jedes Mal, wenn du ans Essen denkst, mein Bruder macht es sogar so, dass er sich ein Brötchen schmiert mit dem Leckersten, was er so gerne mag, und legt sich das in der Küche auf den Teller. Und dann fastet er. Und immer wenn er an diesem Brötchen vorbeigeht, denkt er ans Essen und das erinnert ihn ans Gebet. Und er geht wieder ins Gebet. Fasten. Einfaches Leben. Jesus hat einfach gelebt. Er sagt zu denjenigen, die ihn nachfolgen, Füchse haben Höhlen. Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Ein einfaches Leben, weil das nochmal ausdrückt, dass ich von Gott abhängig bin. Keuschheit, also sexuelle Reinheit. Verschwiegenheit. Verschwiegenheit bedeutet, Gutes zu tun, ohne dass man weiß, wer es getan hat. Das bedeutet einfach, Gutes zu tun, ohne irgendwie in einem guten Licht dazustehen, ohne irgendwie hervorzutreten oder ein Danke zu bekommen. Einfach Gutes zu tun. Verschwiegenheit. Opferbereitschaft erklärt sich, glaube ich, von selbst. Übungen der Hingabe ist Studium der Bibel und von Gottes Person, dass ich mich in sein Wort vertiefe. Anbetung als Gebetsstil, dass ich ihn ehre, dass ich ihm dafür danke und ihn erhebe für das, was er ist. Feiern. Feiern ist eine geistliche Übung, die Jesus selber auch praktiziert hat. Was bedeutet feiern? Kennen wir diesen Moment oder kennst du diesen Moment, wenn dir die Größe, Liebe, Schönheit von Jesus so dermaßen in die Glieder fährt, dass du das Gefühl hast, jetzt muss ich tanzen. Jetzt einfach die Arme hochreißen und ihm zur Ehre singen, rufen, irgendwie die Fenster zumachen, dass keiner mich hört, dass dich das so überwältigt, dass du so erstaunt bist von seiner Größe, dass du einfach nur ihn feiern willst. Das ist eine geistliche Übung, die Jesus selbst praktiziert hat. Dienen, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, Gebet allgemein und Unterordnung unter geistliche Leitung. All das sind Dinge, die Jesus praktiziert hat. Unter drei darfst du ganz praktisch werden. Und ich möchte dich einladen, dass du in den nächsten 7 Minuten ungefähr dir Zeit nimmst, um darüber nachzudenken. So möchte ich die Übungen in den nächsten Wochen in meinen Alltag integrieren. Nimm dir 2, 3 Übungen raus aus dieser Liste, streich sie an, wenn du das möchtest, streich sie an und schreib dir einen kleinen Plan auf, wie du das umsetzen möchtest. Vielleicht sagst du, ich möchte mir den Wecker in den nächsten 3, 4 Wochen eine halbe Stunde früher stellen, um Zeit fürs Gebet zu haben. Vielleicht sagst du, ich möchte in den nächsten Wochen einmal die Woche etwas Gutes tun, so dass keiner das merkt und keiner meinen Namen erfährt. Du kannst ganz praktisch so einen kleinen Plan dir aufschreiben und du wirst merken, wenn du das praktizierst, dass sich dir Tore öffnen werden, dass göttliches Leben in dein Leben hineinfließen kann. Wir nehmen uns die Zeit. Viele sind wesentlich schneller als die Zeit, die ich so eingeplant hatte. Aber das macht ja nichts. Das, was wir hier miteinander besprochen haben, das ist kein Automatismus. Gott lässt sich nicht einfach irgendwie bearbeiten und in ein bestimmtes Schema pressen. Und wenn wir sagen, ich drücke auf Übung 3, 8 und 14 und dann wird das passieren, so ist das nicht gemeint. Aber die Bibel nennt das Prinzip oder gibt immer wieder dieses Prinzip der aktiven Passivität. Eine aktive Passivität. Lasst euch verändern. Aktive Passivität kennen wir. Wenn wir zum Beispiel braun werden wollen, dann legen wir uns in die Sonne oder gehen auf die Sonnenbank. Ich kann das nicht machen, dass ich braun werde. Aber ich kann mich in die Sonne legen. Das ist meine Entscheidung. Und die Bibel nennt, dass unsere Verantwortung ist eine aktive Passivität. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Gott nimmt das ernst. Gott nimmt jeden kleinen Versuch, den du jetzt auf dem Predigtflyer geschrieben hast und den du in den nächsten Wochen, Tagen, wie auch immer, umsetzen wirst, er nimmt das ernst. Er wird dich dafür segnen. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du diese lebensverändernde Kraft, das göttliche Leben, das Jesus erlebt hat, mehr in deinem Leben erfahren kannst. Amen.